alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Frage der Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hi, schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, eurem Podcast für mehr Balance in besonderen Familien. Ich bin Isa und nehme euch hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Hier geht es um Neurodivergenz, darum, als Eltern trotz all dem Chaos und Stress die innere Balance zu halten oder sie wiederzufinden, das Leben zu genießen, mit Humor zu nehmen, aber auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste zu sprechen. Was immer Thema ist und was mir total am Herzen liegt, ist, euch zu zeigen, hey, auch wenn wir das nicht immer auf dem Schirm haben, ist unser Alltag im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön. Und der Hi Baby Podcast ist unser Ort, an dem wir uns miteinander verbinden, uns unterstützen, Kraft tanken, gute Laune bekommen und unser Familienleben gerade mit Neurodivergenz richtig durchrocken. Hallo, hallo, wie schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, ich freue mich so sehr, die Isa ist da. Tralalalala. Yeah. So Leute, es gibt My Recap und ich habe eine Liste an Themen für euch. Haben wir so gedacht, wie gliedere ich das am besten? Wie kriegen wir das am besten hin? Ich starte mit mir und erzähle nochmal von meinem ganz persönlichen Mai, auch mit den beiden Fehlgeburten, die ich hatte. Da erzähle ich euch ganz viel drüber, über auch nochmal das Thema Partnerschaft mit meinem Mann, wie es uns gerade geht, was gerade bei mir so stimmungstechnisch vorherrschend ist. Erzähle euch dann auch nochmal alles über den neuen Hort unseres Sohnes, warum wir den HPT-Hortplatz aufgeben, den unfassbar begehrten HPT-Platz, wie wir es wagen können, den aufzugeben, ob wir uns das wirklich gut überlegt haben und was unsere Alternative ist. Und ganz viele von euch haben auch gefragt, wie geht's denn der kleinen Murmel? Mein Gott, ich habe über die kleine Murmel so viel zu erzählen. Das ist so schön und aber auch irgendwo auch so berührend und so traurig in Bezug auf ihre Kita-Verweigerung. Naja, also, es wird eine vollgepackte Folge. Es wird richtig, richtig viel wieder geben an Infos. Ich finde es aber so geil. Ich werde oft gefragt von manchen Leuten, wenn die hören, ja, ich mache einen Podcast über unseren Familienalltag. Und auch bevor der als neurodivergent gemarkt wurde, habe ich halt gesagt, na, ich spreche über Familie und wie wir Mamas es auch schaffen, in unserer Balance zu bleiben mit all diesen, diesen Familienthemen, auch diesen modernen Familienthemen. Und dann fragen tatsächlich viele, ja, ist das nicht irgendwann auserzählt? Hast du nicht Angst, dass du irgendwann kein Content mehr hast für deine Podcast-Folge? Liebe Leute, ich könnte täglich einen Podcast machen, über was bei uns abgeht. Es ist eher so, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit all den Themenideen, die ich habe. Ich habe ja einen Themenplan, der geht schon ins Q1 2026 rein. Also, es gibt wieder viel zu hören und viel zu erfahren in dieser Mai-Recap-Folge. Und bevor wir da reinstarten, ich hatte heute früh einen doppelten Cappuccino. Eventuell merkt man mir das an. Ich erzähle auch gleich noch warum. Aber bevor ich jetzt mit euch reinspringe in den Mai und den nochmal für euch Revue passieren lasse, möchte ich uns die Gelegenheit geben, nochmal mit dem gemeinsamen Check-in bei uns persönlich einzuchecken, diese wertvolle Zeit nochmal zu nutzen, um in uns reinzufühlen. Was ist gerade los bei dir? Hattest du eventuell auch einen doppelten Cappuccino und bist gerade so, huh, yeah, oh, ich habe 1 Million Ideen in meinem Kopf und ich will sie alle jetzt umsetzen? Oder bist du vielleicht einfach komplett erschöpft und müde? Vielleicht bist du traurig. Vielleicht hast du gerade einfach einen schlechten Tag. Oder du hast einen richtig guten Tag. Spür mal rein. Ich mache dazu immer die Augen zu. Da komme ich einfach besser in Verbindung mit mir selbst. Also wenn du die Möglichkeit hast und gerade nicht irgendwie Auto oder Fahrrad fährst oder so, mach doch mal kurz die Augen zu. Spür rein. Verbinde dich mit deinem Körper. Wir sind es so gewohnt, in meinem Kopf zu sein. So viel mit der Logik und mit dem Verstand zu lösen. Und dabei ist es ja nur 5%, ne? 95% ist das Unterbewusstsein. Und mit dem in Verbindung zu kommen, ist where the magic happens. Und darum finde ich das auch so wichtig hier in meinem Podcast. Ich finde, das ist der zentrale Aspekt, damit wir alle im Grunde gute Menschen sein können. Man kann nur ein guter Mensch sein, eine gute Mama, ein guter Papa, ein guter Partner, gute Partnerin, wenn man mit sich selbst in Verbindung ist. Und diese Verbindung gilt es zu pflegen und zu kultivieren. Wie ein Pflänzchen, das regelmäßig gegossen werden möchte. Ansonsten geht's ein. Genau. Atme mal tief in deinen Bauch. Halt die Luft kurz an und dann atme tief und vollständig aus. Und wiederhole das gerne noch ein paar Mal für dich. Und bade auch so ein bisschen in dieser Verbindung mit dir selbst. Genieß das. Ich genieße das immer. Wenn ich meditiere, wenn ich mir die Zeit nehme und auf meinem Meditationshocker sitze und so eine Kerze vor mir habe und ein bisschen Meditationsmusik im Hintergrund. Und dann so, oh geil, ich habe es geschafft und mir die Zeit für mich genommen. Das feiere ich immer total. Genau. Wie bin ich gerade da? Ja, ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum ersten Themenblock, den ich heute mit euch besprechen möchte. Ich war heute früh beim Allgemeinarzt, bei meiner Allgemeinärztin. Und die hat meinen Bauch geschallt, Ultraschall gemacht, weil die einfach nochmal mich durchchecken wollte, weil ich ja im Februar nach meiner zweiten Fehlgeburt, die ich hatte innerhalb von 6 Monaten, da war ich wirklich körperlich fertig, da war ich durch und ich bin nicht mehr gesund geworden, im Sinne von mein Immunsystem war einfach komplett am Boden. Und sie hat dann ganz viele Tests und Check-ups mit mir gemacht. Und ich habe Vitamin-C-Infusionen bekommen. Und wir haben einen Reha-Antrag ausgefüllt, der dann leider falsch war, der dann zurückkam, den ich dann nochmal zur Ärztin bringen musste, nochmal ausfüllen lassen musste. Und seitdem liegt er hier bei mir. Und ich habe gerade die Notwendigkeit, nicht mehr den jetzt auszufüllen und wegzuschicken und weiß, es wäre trotzdem gut, aber ich mach's nicht. Ne? Der innere Schweinehund sagt mir, alles andere ist gerade wichtiger. Ich war ja aber auch in meiner eigenen kleinen, selbstorganisierten Mama-Kur für 5 Tage. Habe ich auch eine Podcast-Folge zugemacht im März. Und das war ja auch schon so mega gut und hat mir total viel gebracht. Ja, also ich war heute Morgen schon beim Arzt und musste nüchtern eben kommen. Und kam dann nach Hause und habe mir erstmal einen doppelten Cappuccino auf nüchternen Magen reingezogen und dann hier ganz viel parallel und gleichzeitig getan und gemacht. Und meine Hausärztin hat auch nochmal das ADHS-Thema bei mir angesprochen. Und auch das ist so, ne, also ist schon wieder so viel los und es ist so wild und wuselig und parallel passieren ganz viele Dinge. Eins davon ist eben, dass ich gerade wirklich mich rangesetzt habe und einen Diagnoseplatz für mich dabei bin zu finden oder auch schon gefunden habe und jetzt auf einer Warteliste stehe für ADHS und sogar die Kombi ADHS mit Autismus, weil das ADHS sehe ich einfach super stark bei mir, seitdem ich das Buch von Lisa Vogel gelesen habe. The Unnormal Brain heißt es, glaube ich. Nee, so heißt sie auf Instagram. The Unnormal Brain. Chaos im Kopf oder so. Naja, Lisa Vogel, ich habe auch ein Podcast-Interview mit ihr zu ihrem Buch gemacht. Ich habe mir das Buch eigentlich gekauft, um meinen Sohn besser zu verstehen. Und habe dann plötzlich gemerkt, oh, holy shit, das bist ja du, Isa. Und das bist ja du und das bist ja du und so, ne? Und ich habe das Buch vor einem Dreivierteljahr gelesen und habe es bis dann aber einfach nicht für notwendig erachtet, die Diagnose irgendwie erstellen zu lassen, weil ich dachte, ja, mir geht's ja eigentlich ganz gut. Aber tatsächlich habe ich in den letzten Monaten, weil ich das so im Unterbewusstsein laufen hatte mit diesem, ja, mir geht's ja eigentlich ganz gut, ne? Geht's mir wirklich ganz gut? Und dann habe ich so Dinge bemerkt, wo ich dachte, wenn man jetzt davon ausgeht, das wäre aufgrund von einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, das ich habe und ich könnte das beheben und ich könnte auch medikamentös eingestellt werden, ich in meinem Alltag, wäre das eine Erleichterung, wäre das einfacher, oder hätte ich vielleicht das Problem nicht mehr, dann könnte ich ja vielleicht endlich mal organisierter und strukturierter und Dinge zu Ende bringen und habe dann einfach ganz viele kleine Dinge im Alltag immer wieder gemerkt und dann für mich gedacht, okay, ich spreche das jetzt bei meiner Hausärztin an, habe das angesprochen und die hat auch gleich gesagt, das sieht sie total. Und hat mich dann überwiesen und dann ging die ewig lange, chaotische, sehr frustrierende Suche nach einer Diagnostikstelle. Die hat dann angefangen und hat mich auch krass viele Nerven gekostet. Und das sind so Dinge, ich finde das so krass, was wir als Eltern auch nebenbei machen, ne? Also eigentlich ist ja der Elternjob, Mama zu sein, Papa zu sein, das ist ja ein 24/7-Job. Also das ist ja im Grunde, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte meinen Ansprüchen da total genügen oder entsprechen, ich möchte meinen Ansprüchen entsprechen, dann müsste ich mich klonen und verdoppeln und beide Isas müssten Vollzeit Mama sein. Dann könnte ich diese extrem hohen Ansprüche, die ich an mich und an meine Mutterschaft habe, final leben. Also es gibt ja so viele Sachen, die ich im Kopf habe, wo ich denke, ich möchte meine Tochter, die sollte jetzt schwimmen lernen, der Große soll weiterhin schwimmen lernen. Dann würde ich gerne, dass meine Tochter ins Turnen geht. Ich möchte, dass die Freundschaften pflegen kann, dass die Zeit dafür hat. Ich möchte intensive Quality Time, aber auch mit meinem Sohn haben und ihm die Möglichkeit geben, hier zu Hause runterzukommen. Ich möchte die Nerven haben, immer gut mit ihm seine Hausaufgaben begleiten zu können und dabei im Kopf zu haben, dass er aufgrund seiner Neurodivergenz einfach nicht die Kapazitäten hat, diese Hausaufgaben so zu machen, wie ich das erstmal von ihm erwarten würde. Ich würde gerne kochen, gesund, ne? So, also all diese Dinge. Und das ist einfach schon ein extremer Fulltime-Job mit diesen Erwartungen, die wir an uns haben. Und wenn dann noch was aufploppt, wie zum Beispiel der Verdacht auf eine eigene Neurodivergenz oder so ein traumatisches Erlebnis wie zwei Fehlgeburten in 6 Monaten oder der Tod eines Familienmitglieds, ne? Also wenn da einfach nochmal so eine Belastung dazukommt, dann wirft dich das schon echt aus der Bahn. Also so ist es bei mir zumindest. Und so war es jetzt auch in Bezug auf die Fehlgeburten. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, also wisst ihr, mein Podcast ist ja auch wirklich echt und ehrlich und ungeschönt, weil ich genau das euch eigentlich zeigen möchte, dass es uns allen gleich geht und man denkt oft so, oh Gott, ne, ey, wenn ich den Leuten ehrlich erzählen würde, was bei mir abgeht, was ich für Gedankengänge habe, wie mein Familienalltag aussieht, wie mein Innerstes aussieht, was für Gedanken mich umtreiben, was für Sachen ich mir wünsche, Das kann ich niemandem sagen. Das geht nicht. Die Leute würden mich für einen schrecklichen oder für einen komplett gestörten Menschen halten. Ich habe die Erfahrung gemacht, das denken wir alle. Und wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, dann löst sich ein Riesenknoten im Inneren und wir merken, oh wow, wir sind alle gleich gestört. Ergo, wir sind eigentlich alle total normal. Und das ist so der Grundgedanke hinter meinem Podcast und warum ich das alles mit euch teile, um euch auch zu zeigen, ihr seid nicht komisch, ne? Ihr seid nicht falsch, ihr seid nicht schräg, wenn es euch im Leben so geht, dass ihr denkt, boah, ich muss das alles irgendwie hinter unseren verschlossenen Familientüren verstecken oder ich darf die Sachen gar nicht aussprechen. Und weil ich das halt auch so ehrlich mit euch geteilt habe in den letzten Wochen, hat auch meine Mutter hat sich dann auch mal gemeldet und mich angerufen oder als sie dann zu Besuch waren, gemeint, Mensch, also in den letzten Wochen ging es ja in deinem Podcast fast nur um dich. Und man merkt ja schon, dass du gerade echt eine Lebenskrise hast. Und ich saß dann so da und habe mir gedacht, ja. Und ist das jetzt überraschend? Also ich finde, das zeigt ja mal wieder, was bei uns schiefläuft in der Gesellschaft so. Natürlich habe ich eine Lebenskrise, nachdem ich zweimal ein Baby verloren habe, weil das ein Lebenstraum auch war. Und ich gerade nicht weiß, ob ich die Energie habe, das nochmal, mich das Ganze nochmal zu trauen aktuell. Ob mein Körper die Kraft hat, das nochmal aufzufangen oder zu wuppen, wenn das nicht funktioniert. Und will ich das? Können wir das? Und dann habe ich auch immer wieder Nachrichten von Hörerinnen oder Followerinnen bekommen, die dann meinten, boah, wenn man dir so zuhört, was alles bei dir abgeht und wie es dir geht und wie gestresst du bist, dann frage ich mich schon, wieso du noch ein drittes Kind willst. Also, ja, das ist auch schon ganz schön direkt. Weiß nicht, ob das jetzt so, ob man das so wirklich so fragen sollte, weil du verstehst, du kannst nicht ins Leben von anderen Menschen reingehen, ne? Und das sagt ja immer viel mehr über dich aus als über die Person, über die du dir diese Gedanken machst. Also du kannst dann sagen, also ich, wenn mein Leben so stressig wäre wie deins, dann würde ich das mit einem dritten Kind nicht schaffen. Ne? So kann man dann kommunizieren. Aber ich habe mich dann auch oft gefragt, so was soll denn jetzt diese Nachricht? Was soll das mir bringen? Wie soll ich damit umgehen? Und ganz viele Nachrichten waren auch super nett. Und ich habe überhaupt keine negativen Gedanken gegenüber der Verfasserin, wirklich. Ihr habt auch super nett geschrieben. Und manche haben auch gesagt, na, und mir geht's genauso. Und ich verstehe es selber nicht. Was man nicht vergessen darf, ist, ich glaube, dieses Tief in den letzten Monaten hatte ich aufgrund der Fehlgeburten. Das hat einfach in mir sehr viel ausgelöst und bewegt. Und ich bin in einem Trauerprozess und ich kann den nicht richtig leben, weil ich noch zwei Kinder habe, ne? Das ist so ein bisschen das Thema. Ich versuche, etwas zu verarbeiten, etwas für mich sehr Traumatisches. Ich bin ja auch zweimal operiert worden und bei der zweiten Fehlgeburt gab es auch Komplikationen und alles. Ich versuche, etwas sehr Traumatisches für mich zu verarbeiten und komme nicht dazu, weil das Familienleben einfach auch so intensiv ist. Und deswegen ging es mir auch in den letzten Wochen nicht gut. Und das ist mir auch so wichtig zu sagen und dafür einfach auch Verständnis zu schaffen. Eine Fehlgeburt ist nichts, was in ein paar Wochen verarbeitet ist. Auch wenn man sich das vielleicht selber so einreden möchte. Ich glaube, zumindest unterbewusst ist es das nicht. Je nachdem auch natürlich, wie groß der Kinderwunsch ist, wie lange man es schon versucht, da spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle. Aber ich habe auch mit einer Freundin drüber gesprochen und die meinte auch, naja, Isa, ein Trauerprozess dauert im Schnitt ein Jahr. Eine Trauerphase dauert ein Jahr. Und da erlebst du eben alle möglichen, gibt ja die fünf Phasen in einem Trauerprozess oder so mit Ablehnung, Wut, Traurigkeit, Integration und irgendwas habe ich jetzt vergessen, aber ihr wisst, was ich meine. Und das das ist mir einfach wichtig, euch das auch nochmal auf irgendwie so nochmal dafür Verständnis zu schaffen, dass Frauen, die eine Fehlgeburt erlebt haben, wirklich da auch noch dran knabbern können und das nicht so einfach wegstecken. Und aufgrund dessen hatte ich in den letzten Monaten einfach viele Tiefs. Und ich bin aber auch richtig an die Sachen rangegangen, habe mich da richtig durchgewühlt, wie so eine Wühlmaus habe ich mich gefühlt, die wirklich so immer tiefer buddelt und tiefer buddelt und tiefer buddelt. Und ich habe Tagebuch geführt, ich habe Meditationen gemacht, ich habe sehr, sehr wenig Erwerbsarbeit gemacht, weil ich auch einfach nicht konnte. Ich war einfach so blockiert und ich hatte so das Gefühl, ich muss mich jetzt mit meinen Themen auseinandersetzen. Was gibt es für alternative Lebensmodelle für mich? Was ist, wenn dieses dritte Kind einfach nie kommt? Was ist, wenn der Sinn des Ganzen war, dass dieses Kind diesen Prozess in mir angestoßen hat und das dritte Kind damit eigentlich schon da war? So, ne? Also all diese Fragen habe ich mir gestellt und ich war jetzt diese Woche war ich bei einer Hypnosetherapeutin und habe mit der jetzt Termine vereinbart, weil ich eine Hypnosetherapie jetzt starten möchte, um nochmal so richtig tiefe Schattenanteile in mir zu integrieren, die mir alle bewusst wurden durch diese Trauerarbeit, könnte man sagen, oder diese Reflexion mit mir selbst. Und ja, es gab viele Menschen, die in den letzten Wochen und Monaten auf mich zukamen, meinten, boah, Isa, ey, dir geht's so scheiße, ne? Ich sehe das. Und wir können das oft nicht aushalten, wenn es anderen Menschen scheiße geht, weil wir in dieser Gesellschaft sind, wo es heißt, hey, du musst immer happy sein und immer glücklich sein. Aber das ist doch gar nicht so was Schlimmes. Es gehört doch zum Leben dazu. Also, hey, es kann nicht jedem immer gut gehen. Und ich finde das ganz wichtig, dass man das auch Leuten zugesteht, traurig sein zu dürfen, eine schlechte Phase haben zu dürfen und dann den Menschen nicht immer so das Gefühl gibt, boah, scheiße, ne? Ich habe vor 3 Monaten die zweite Fehlgeburt gehabt und das ist jetzt echt schon lange her und ich muss jetzt echt wieder eigentlich glücklich sein, sonst machen sich die Leute ernsthaft Sorgen um mich. Das stresst ja nur noch mehr, das ist ja nicht zielführend. Also, deswegen lasst euch da auch einfach nicht so einen Druck machen, wenn ihr mal nicht gut drauf seid. Das ist einfach die Polarität des Lebens. Und wenn man nicht mal traurig war, dann spürt man danach nicht mehr, wenn man glücklich ist. Und so ist es bei mir irgendwie. Ich habe jetzt das Gefühl, dass im Mai echt ein Knoten geplatzt ist. Ich habe, glaube ich, für mich echt was richtig Großes aus meinem Unterbewusstsein hochgeholt und aufgearbeitet nicht, aber ans Licht geholt. Und es ist plötzlich da und ich sehe das und das macht ganz, ganz vieles für mich verständlich und nachvollziehbar, warum ich wie gehandelt habe in den letzten Jahren auch. Und es war ultra spannend und ich habe mich danach richtig erlöst gefühlt und mir gedacht, boah, das waren anstrengende Monate, aber jetzt ist es irgendwie einfach so, wirklich mit einem Schlag, bumm, weg. Und das war schön. Und weil auch einige von euch gefragt haben, ja, wie geht's euch gerade in eurer Beziehung, in eurer Partnerschaft? Mein Mann ist auch dabei. Also wir sind beide auf so einem Weg, ganz individuell unsere Kindheitstraumata zu verarbeiten und aufzuarbeiten und dahin zu gucken. Also wir sind beide auf so einem Weg und arbeiten an uns selbst. Und das ist aber mega schön, dass wir das beide machen, weil wir ein enormes Wachstum dadurch auch haben. Und wir müssen immer so lachen, weil wir ja vor ein paar Jahren auch immer noch gesagt haben, boah, ey, wann sind wir endlich mal fertig mit dieser ganzen Arbeit? Wann ist es jetzt endlich mal, wann haben wir das jetzt endlich erreicht? Dieses perfekte, leichte Sein im Leben. Und inzwischen sagen wir beide, im Grunde bist du nie fertig, du bist nie austherapiert. Es geht eigentlich immer weiter und immer weiter. Und auch die Hypnosetherapeutin meinte, ja, Schattenarbeit endet nie. Da kann man immer tiefer gehen und immer tiefer. Die Frage ist nur, will man das, macht das gerade Sinn? So. Aber auch dahingehend, also wir sind beide am Arbeiten an uns und verändern dadurch enorm viel zum Positiven. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und das ist vor allem auch bei Familien wichtig, die besonders herausfordernde Situationen in ihrem Alltag meistern müssen. Ich finde, wir gucken immer zu sehr aufs Kind, ne? So, wie kriege ich mein Kind dazu, dass es sich so verhält, wie es sich verhalten soll? Wie schaffe ich es, dass mein Kind jetzt besser ist? Wie schaffe ich es, dass mein Kind freundlicher ist? Wie schaffe ich es, dass mein Kind auf eine Regelschule gehen kann? Das ist der falsche Ansatz. Kehr vor deiner eigenen Haustür und guck dir nicht immer dein Kind an. Schau dich selbst an. Schau, dass du so reguliert bist, dass du mit allem, was dein Kind macht, einfach klarkommst. Weil du bist die Mama, du bist der Papa deines Kindes. Du sollst dieses Kind einfach begleiten in seinem Sein und es auch so sein lassen, wie es ist. Und das können wir nur, wenn wir bei uns in unserem Inneren aufräumen und mit uns selbst im Reinen sind. Wenn wir mit uns selbst verbunden sind, das ist so ein Satz, der kam mir im Mai und den liebe ich. Wenn wir mit uns selbst verbunden sind, erst dann können wir in authentische Verbindung mit unserem Kind gehen. Wenn wir mit uns selbst nicht verbunden sind, und das sind wir ganz oft im Alltag nicht, ja auch ich bin ja ganz oft eigentlich mit den Gedanken überall und irgendwo und nicht bei meinem Kind, aber dann bin ich mit meinem Kind nicht in Verbindung und dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn es einfach gerade nicht rund läuft. So, das dazu. Zweiter Punkt, den ich ansprechen wollte in der Mai-Recap, großes, großes Thema im Mai, war der Hortwechsel unseres Sohnes. Wir haben uns dazu entschieden, dass der Mucki Anfang nächsten Schuljahres nicht mehr in einen heilpädagogischen Hort geht, sondern dafür in einen stinknormalen Hort. Es gab verschiedene Gründe dafür. Ich habe ja von Anfang an mit dem Hort sehr gehadert, einfach aufgrund der Buchungszeiten. Ein heilpädagogischer Hort gilt als teilstationäre Einrichtung, weil es da ganz viele Therapieeinheiten gibt, die das Kind bekommt. Es ist auf der einen Seite ein mega Pluspunkt, weil dein Kind ist dort und bekommt dort eigentlich, das ist die Theorie, es bekommt dort alles, was es braucht. So, im Gegenzug muss es aber, was das ist bei uns jetzt hier in Bayern der Fall, 5 Tage die Woche bis 17 Uhr da bleiben. Finde ich einen völligen Wahnsinn, finde ich, das ist am Menschen vorbeigedacht, am Kind, das diese Hilfe benötigt, komplett dran vorbeigedacht, hat nichts mit diesem Kind zu tun, das ist einfach nur Bürokratie und den bürokratischen Aufwand irgendwie machbar zu machen, ja, um es halt irgendwie praktikabel zu machen, müssen diese Kinder alle bis 17 Uhr bleiben. Ich sag immer, und das sagen auch alle Pädagogen, die dort arbeiten und auch die Leute vom Jugendamt, denn Jugendamt ist der Kostenträger. Also wir haben ganz viel mit dem Jugendamt zu tun, weil die einfach diese Kosten bezahlen. Die machen diese, wie nennt man sie, Integrationshilfe. Und wir alle sagen, ey, es ist vollkommen verrückt, dass ein Erstklässler, ein autistischer Erstklässler, morgens um 7 Uhr in einen Schulbus steigt, in eine andere Stadt fährt, dort in die Schule geht, dann mit einem anderen Bus abgeholt wird, 3 Städte weiter in einen Hort gebracht wird, in diesem Hort bis 17 Uhr bleibt und dann wieder in eine andere Stadt nach Hause gebracht wird. Crazy, das ist vollkommen crazy und das tut nicht gut. Und zumindest unserem Sohn tut es nicht gut. Und mein Mann und ich, wir haben das wir haben einfach sehr viel drauf geschaut. Wie geht's ihm? Wie spüren wir das? Wie finden wir das? Und ich habe dann irgendwann gesagt so, nee, das ist es nicht. Das ist einfach nicht gut für ihn. Und der ausschlaggebende Punkt war dann auch noch, dass ich das pädagogische Konzept in seinem Hort teilweise für veraltet erachte. Also generell, ich mag den Hort, in dem er aktuell ist, total. Immer wenn ich da reingehe, spüre ich gute Laune, Ausgelassenheit. Die sind coole Leute, die da arbeiten. Das sind tolle Kinder, die da sind. Ich finde das eine super Stimmung in diesem Hort. Gleichzeitig ist ja auch immer die Abgrenzung, ne? Das ist nicht ein Hort für mich, in den ich vielleicht gerne als Kind gegangen wäre, sondern es ist ein Hort für meinen Sohn. Und dann muss ich diese Abgrenzung hinkriegen, zu gucken, was ist denn für ihn das Beste. Und er hat einfach in den letzten Monaten ein Riesenproblem mit dem Essen dort. Also wir haben ein riesen Essensthema in seiner Gruppe. Und das ist auch das, was ich halt gemeint habe mit, ja, teilweise veraltete pädagogische Konzepte in Bezug aufs Essen, um ganz transparent da mal zu sein. Die haben einfach so ein paar Essensregeln, wo ich sage, nee, sorry, das ist veraltet und das ist auch wirklich, das ist inzwischen wissenschaftlicher Standard. In allen pädagogischen Büchern, die man finden kann, wird das als veraltet dargestellt, ja, dass man Kinder mit Essen belohnt oder bestraft, dass Teller aufgegessen werden müssen, dass man den Nachtisch nur dann bekommt, wenn der Teller leer ist und so weiter und so fort. Ganz besonders bei Kindern mit einer Neurodivergenz, für die auch Essen oft eine ganz andere und ultrazentrale und wichtige Rolle einnimmt. Stichwort Safe Food. Bei Kindern mit Autismus ist es ja super krass verbreitet und bei unserem Sohn ist es ganz absolut zutreffend. Und er hat totale Themen mit dem Essen. Er kommt meistens abends nach Hause und stirbt fast vor Hunger, wie er das dann ausdrückt. Und das Erste, was er macht, er hat nur noch einen Kopf dafür, was kann er essen, wie kriegt er Essen, weil er so hungrig ist, weil das Mittagessen nicht geschmeckt hat und dann gab es auch keinen Nachtisch für ihn, weil er das Mittagessen nicht angerührt hat und so weiter und so fort. Und das war dann für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, pass mal auf, er struggelt eh schon mit den langen Zeiten und dann hungert er auch noch bis abends um 5:30. Brotzeit, eine extra Brotzeit können wir auch nicht mitgeben, falls ihr jetzt diese Idee habt, die hatte ich auch schon. Da ist unser Sohn auch sehr speziell. Das Essen ist dann nämlich alt, das sieht dann anders aus und es riecht dann auch anders und dann wird es nicht mehr angerührt. Ne? Also das sind alles so Themen. Auf jeden Fall haben wir dann, mein Mann und ich haben gesagt, okay, wir öffnen uns jetzt einfach mal diesem Gedanken eines Plan Bs. So, gibt es eine Alternative? Natürlich gibt es eine Alternative, ne? Gibt es immer. Und wir hatten eigentlich beide Schiss davor, diese Tür zu öffnen, ne? Diese mentale Tür, Plan B zu öffnen. Weil eigentlich hatten wir uns ja für diesen Hort, für diesen heilpädagogischen Hort entschieden. Und es war ein ultra krasser bürokratischer Bergaufwand, den wir betreiben mussten, dass er da reinkommt. Und dann haben alle Leute zu uns gesagt, was für ein Riesenglück wir haben, dass er da drin ist. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, nee, wir gucken jetzt nochmal. Und ja, es ist einfach so krass, was passiert, wenn man sich mental für eine neue Möglichkeit öffnet. Ich habe dann relativ viel recherchiert und gemacht und getan. Und jetzt haben wir einen Hort für ihn gefunden. Und das Schöne an dieser Sache ist, dass er im selben Haus sein wird wie seine Schwester. Die kommt im September ja in den Kindergarten. Und dann sind die in derselben Einrichtung. Und auch das ist halt so eine individuelle Komponente. Die beiden sind ja ein Herz und eine Seele. Und unser Sohn fühlt sich, glaube ich, nochmal deutlich sicherer und deutlich ruhiger. Einfach nur in dem Wissen, hey, da ist auch meine Schwester um die Ecke. Oder wenn die dann zusammen draußen spielen, dass die dann auch zusammen gemeinsame draußen Spielzeit haben. Also die haben denselben Garten und so. Und da muss man einfach individuell gucken, glaube ich. Das kann man nicht pauschal sagen. Und vor allem ist es auch so ein Try and Error, oder? Man probiert eine Sache aus, schaut sich das an und wenn man dann auch merkt, nee, das ist es leider einfach nicht, dann muss man die Energie aufbringen und zu sagen, okay, pass auf, dann werden wir das jetzt ändern. Und ich weiß, das ist einfach oft ein innerer Schweinehund. Also den hatten wir ja auch und dann auch beide so gesagt, oh Mann, ne, es wäre so schön, wenn das geklappt hätte. Und der Mucki hatte auch schon einen Probetag dort, hat da schon hospitiert. Es ist so lustig, was ihm wichtig ist. Es ist so lustig. Ihm haben die Toiletten im neuen Hort gut gefallen, weil die Klospülung dieselbe ist wie bei seiner Oma. Das fand er mega. Da hat er sich eine halbe Stunde drüber gefreut und mir das immer wieder gesagt, wie cool er das findet. Oder auch so, also es gab viele so Kleinigkeiten, die er einfach krass gefeiert hat, wo ich dachte, wow, das ist für ihn relevant, das ist für ihn ein Thema. Dann gibt es da so ein Riesenfenster, das zu einer Straße hin zeigt, wo die Stadtbusse fahren. Mega Pluspunkt. Er kann einfach am Fenster stehen und auf die Busse warten. Das ist ein Hobby von ihm. Das ist für ihn riesig. Das ist für ihn richtig toll. Und er hat dann auch selbst gesagt, er möchte in diesen neuen Hort. Er möchte da unbedingt hin. Er freut sich da total drauf. Die Erzieherinnen sind ihm, glaube ich, schnups, pups, egal. Also die Kinder dort auch erstmal. Ja. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie es sich einlebt. Ich bin selber ganz gespannt und bin aber auch optimistisch, weil wir eben aufgrund dessen, dass es ein ganz normaler Hort ist, super flexibel sind. Wir können die Buchungszeiten selbst bestimmen, wir können ihn auch einfach mal früher abholen, ohne dass wir da ja ein Betreuungszeitenausfallformular ne, so ausfüllen müssen. Das glaube ich, also kann man, ist was man irgendwie auch in manchen Einrichtungen dann tun muss. Und das ist einfach schön. Und natürlich ist es für uns mehr Aufwand, klaro. Und es wird sich wieder einiges ändern und wir werden die Therapien wieder privat gestalten. Aber es ist es wert. Ich finde, das ist es wert und es ist es gut, weil auch mit den Therapien, ne, da heißt es immer ja, in einem heilpädagogischen Hort hat das Kind alle Therapien. Es ist nicht individuell auf das Kind abgestimmt, kann ich nur aus unserem Fall, wie es bei uns persönlich jetzt war, sagen. Da ist halt die Ergotherapeutin und die kann nur alle 2 Wochen mit ihm einen Einzeltermin machen und dann hat er einen Gruppentermin und da hat er da aber keinen Bock, dann verweigert er, dann ist er halt nicht dabei. Und dann gibt es aber, er hätte die Möglichkeit, Logopädie zu machen, das braucht er aber gerade gar nicht, deswegen ist, ne, fällt es dann weg, weil 2-mal die Woche Ergo, was er bräuchte, gibt es da nicht. Und so weiter und so fort. Also das ist halt auch immer so Theorie und Praxis. In der Theorie klingt es mega mit den ganzen Therapien, die man dort vor Ort haben kann. In der Praxis haben wir da auch echte Niederlagen jetzt hinnehmen müssen. Weil das, was er bräuchte und was der Arzt auch angeordnet hat mit Rezept, können die halt nicht umsetzen. Naja, so ist es jetzt. Ich bin aber ganz froh, dass wir das jetzt gemacht haben. Und ja, ich bin auch gespannt, wie das wird für die kleine Murmel mit ihrem Bruder in derselben Einrichtung zu sein, sodass ich die dann zusammen abholen kann. Ne? Das ist so, oh mein Gott, ich gehe in die gleiche Einrichtung und hole meine Kinder da zusammen ab. Ey, boah, drückt mir echt die Daumen, dass das klappt. Drückt die Daumen, dass der Mucki da, ja, dass er sich da einfach, dass er sich da wohlfühlt, dass es ihm da gut geht. Das ist halt das, womit alles fällt und steht. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen wollte, war ja die kleine Murmel. Die kleine Murmel und ihre Kita-Verweigerung aktuell. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen, naja, es ist vielschichtig. Es ist vielschichtig, weil auf der einen Seite hat es angefangen, als sie im neuen Kindergarten hospitiert hat. Die durfte nämlich auch dorthin gehen und einmal Probe schnuppern und sich den Kindergarten angucken. Und danach war sie so, dass sie meinte, ja, sie will jetzt in den Kindergarten. Warum sie noch in die Kita muss? Sie geht doch jetzt in den Kindergarten. Und sie ist ja auch schon über 3, ne? Also es ist gerade so, ja, ich glaube, sie ist einfach schon zu alt für die Kita, findet das nicht mehr altersgerecht für sie, für sich, was dort angeboten wird, weil die meisten sind einfach jünger als sie jetzt. Und sie ist eben auch, wie ich finde, schon ultra weit kognitiv und macht da schon, könnte locker im Kindergarten einfach mitmachen. Und gleichzeitig war das so spannend, weil sie wirklich seit 6 Wochen eigentlich jeden Tag kämpft, dass sie nicht in die Kita muss. Und ich habe dann auch immer wieder mit ihr gesprochen und was ist denn los und woran liegt es? Und ich habe gemerkt, es ist nicht nur dieses, hey, ich bin jetzt großes Kindergartenkind, sondern da ist irgendwas drunter. Und ich habe gespürt einfach, dass sie sich wirklich, wirklich schwer tut, dahin zu gehen. Und ich habe auch gemerkt, welchen inneren Kampf sie ausgefochten hat, weil sie wollte mir nicht auf die Nerven gehen. Ich habe das wirklich gemerkt, wie sie dann so rumgedrückst hat und sich versteckt hat und sich nicht anziehen wollte und sie so richtig so im letzten Eck gekauert ist und dann so zu mir gesagt hat, aber Mama, ich will einfach echt nicht dahin. Bitte lass mich zu Hause bleiben. Und wenn ein Kind sowas zu einem sagt, ich weiß nicht, aber mich zerbröselt das. Mich zerbröselt's. Und ich habe sie oft daheim gelassen in den letzten Wochen. und dafür halt dann auch nicht gearbeitet. Und auch das ist zum Beispiel was, da hab ich auch in den letzten Wochen dazu meditiert und mich gefragt, was ist mein Problem dahinter, ne? Warum bin ich da so extrem beschützend und extrem sensibel, wenn es meinem Kind nicht gut geht? Weil mein Mann hat da zum Beispiel nicht so das Thema damit und sagt, naja, Mai, da muss ich halt jetzt mal durch. Und auch die Erzieherinnen meinten, ja, ich kann jetzt nicht immer meine Arbeit einfach ausfallen lassen, weil sie gerade keine Lust hat, in die Kita zu gehen. Und das muss sie halt einfach lernen. Und ich habe gemerkt, in mir blockiert was. Das war ein absoluter Trigger und ich bin richtig, richtig wütend geworden, wenn die sowas gesagt haben. Und habe dann auch gemeint, ich mache das nicht. Ihr werdet mir nicht mein schreiendes, weinendes Kind aus den Armen reißen und zu mir sagen, ich muss jetzt gehen, dass sie auch wirklich spürt, ich bin nicht mehr da. Ich darf nicht am Flur warten, um zu gucken, ob sie sich beruhigt, sondern ich muss jetzt gehen, damit sie merkt, die Mama ist echt nicht mehr da. Das war so, es ging gegen alle meine inneren Werte und naja, auch da habe ich mit meiner neuen Hypnosetherapeutin drüber gesprochen und da sind wir auf einem spannenden Weg rauszufinden, was da eigentlich bei mir dahinter steckt. Was da eigentlich der tiefere Grund ist dahinter. Und es war ganz spannend, weil meine Tochter plötzlich im Laufe dieser Woche erst, glaube ich, so, es war so ein weiteres Puzzleteil, warum sie gerade nicht in die Kita gehen möchte. Und es ist so spannend, weil es auch wieder, naja, es ist einfach so vielschichtig, ne? Also sie hat zu mir gesagt, sie möchte nicht mehr in die Kita, weil da die, ich nenne sie jetzt mal Nora, weil da die Nora ist. Und die Nora ist ein Mädchen, das im März neu eingewöhnt wurde. Und die Nora hat eine Behinderung. Die hatte während der Geburt, ne, hat die keine Luft bekommen und die ist einfach, ja, mit einer Behinderung, jetzt muss sie jetzt leben. Die hat einen Anspruch auf eine Individualbetreuung. Die Individualbetreuung ist beantragt und ist halt noch nicht durch, ne? Also die ist jetzt in der Kita dort, hat einen Inklusionsplatz und bräuchte eine Individualbegleitung und wäre eigentlich so vom Gruppenschlüssel, vom Erzieherschlüssel, wäre das so in Ordnung, aber in der Kita sind jetzt zwei Erzieherinnen aus verschiedenen Gründen ganz spontan und kurz nacheinander weggefallen, sodass aus vier Erzieherinnen zwei wurden und aus zwei Gruppen eine. Und dazu dieses Kind mit Inklusionsbedarf, das noch keine Individualbetreuung hat. Und meine Tochter leidet anscheinend sehr unter dieser Nora. Und das ist auch wieder sowas, wo ich dachte, oh Mann, das ist so krass. Weil die Leitung der Kita hat auch mit mir dann so ein Gespräch dazu geführt und gemeint, ja, es erinnert meine Tochter wahrscheinlich auch einfach sehr an die Abzüge, die sie zu Hause machen muss, ne? Und es ist halt so, zu Hause hat sie den besonderen Bruder, auf den man Rücksicht nehmen muss und um den es sich sehr oft dreht. Es gibt ja nicht umsonst den Begriff Schattenkinder, und das bezeichnet Geschwisterkinder von einem Kind mit Behinderung. Die nennt man Schattenkinder, weil die oft im Schatten stehen, weil es so viel um das Kind geht mit der Behinderung. Weder die Eltern finden das toll, weder das Kind mit Behinderung findet das toll und ja schon gar nicht das Geschwisterkind. Also das ist generell, finde ich, ein schwieriger Begriff. Ich benutze ihn auch nicht gerne, aber ich wollte ihn einfach nochmal hier erwähnen, dass ihr wisst, dass es den gibt. Und für meine Tochter war halt immer die Kita so ihre Insel. Und mir wurde zum Beispiel auch erzählt, dass unsere Tochter in der Kita von allen Familienangehörigen erzählt, außer von ihrem Bruder. Sie erzählt wohl nie von dem Mucki. Obwohl die beiden ein Herz und eine Seele sind zu Hause und unglaublich viel miteinander spielen und eine tolle Zeit haben und er wirklich der liebevollste, beste, große Bruder für sie ist, den sie sich wünschen kann. Also ehrlich jetzt mal. Gestern allein ist er wieder mit ihr aufgestanden, um mit ihr nochmal aufs Klo zu gehen, wo ich genau wusste, das macht sie nur, weil sie nicht schlafen will. Und mein Sohn, der Mucki, meinte dann, ach Mama, ich gehe mit ihr, vielleicht muss sie wirklich. Und ja, mit einer Engelsgeduld hat er dann auf sie eingeredet und war mit ihr im Bad und ja, sie musste wirklich nicht. Es war
mein Trick, damit ich nicht ins Bett muss, damit ich noch wach bleiben kann,
hat sie dann später zugegeben. Und trotzdem erwähnt sie den Bruder in der Kita nicht. Und das zeigt mir halt, ja, die Kita ist halt für sie der Ort, an dem sie nicht zurückstecken möchte. Und jetzt ist genau in der Kita auch ein Mädchen, die besonders ist und die eben auch Grenzen nicht so gut einhalten kann. Ne? Also die wird dann oft körperlich, weil sie eben nicht weiß, wie sie anders kommunizieren soll. Und beißt und zwickt und schubst und so. Und die Erzieherinnen sind maßlos überfordert mit ihr, weil eben zwei andere Erzieherinnen weggefallen sind und so, ne? Und das jetzt rauszukriegen aus ihr nach 6 Wochen war einfach ein großer Meilenstein. Und ich habe das jetzt in der Kita besprochen und die geben echt ihr Bestes, dass wir da irgendwie ihr wieder ein sicheres und ein gutes Gefühl geben können. Aber hey, also manchmal ist das Leben echt scheiße, oder? Unfair. Manchmal ist das Leben echt ungerecht. Ich würde der Nora was anderes wünschen. Ich würde meiner Tochter was anderes wünschen. Ich würde den Erzieherinnen was anderes wünschen. Ich würde mir als Mutter was anderes wünschen. Also es ist für alle Betroffenen irgendwie schmerzhaft und schwierig gerade. Umso wichtiger ist es, auch ja, so für schöne Ausgleiche zu sorgen, finde ich. Und meine Tochter und ich gehen jetzt zusammen ins Kinderschwimmen. Und das ist wirklich, das ist eine Wonne, die kleine Maus im Schwimmbad zu sehen. Die hat die Freude ihres Lebens und die schwimmt so gerne und die ist so eine Wasserratte. Und ist auch so, ja, da haben wir einfach den Moment für uns und ich versuche auch die Nachmittage einfach so schön wie möglich zu gestalten. Und scheitere da auch total oft, ne, weil ich merke, ich habe eigentlich gerade nur das Bedürfnis, ja, Zeit mit mir selbst zu verbringen oder zu chillen und nicht mit meiner Tochter ja zum 100. Mal wieder Puppen zu spielen, was sie gerade so gerne macht. Aber es ist halt ein Balanceakt, ja. Und ich fand es irgendwie echt krass, ne, so dieser Augenöffner, dass das für sie einfach so ein Thema ist mit so einem besonderen Kind jetzt in der Kita zu sein, weil sie dann, also da habe ich dann gemerkt, so ja klar, auch wenn man das ihr im Alltag nicht anmerkt, sie leidet halt doch auch unter der Familiendynamik hier zu Hause, dass es sich so selten so intensiv um sie dreht. Also was gebe ich dem Mai für eine Punktezahl von 0 bis 10? Ich würde sagen eine 6,5, intuitiv. Kommt mir die Zahl gerade in den Kopf. Highlight hat noch eine von euch gefragt. Highlight war definitiv das 10-jährige Jubiläum unserer Beziehung. Mein Mann und ich sind seit 10 Jahren zusammen. Und das haben wir richtig schön gefeiert. Wir waren in München in einem mega coolen veganen Restaurant. So mega hip. Sind durchs Münchner Zentrum gelaufen. An unseren Lieblingsorten vorbei, an den Orten, wo wir unser erstes Date hatten, sind wir vorbeigelaufen. Das war richtig schön und auch so Revue passieren zu lassen, was in den 10 Jahren passiert ist. Die Auf und Abs. Uff. Ja, Beziehung ist nicht einfach. Aber am Ende des Tages ist es ja auch alles wert. Also das war das Highlight. Lowlight, der Tiefpunkt im Mai. Ja, würde ich schon sagen, waren so diese Morgende mit meiner Tochter, wo ich einfach gemerkt habe, sie will einfach auf gar keinen Fall, sie möchte unbedingt zu Hause bleiben und ich kann es halt heute nicht leisten, sie da zu lassen. Oh, das ist jetzt zu spontan und die Oma ist nicht pünktlich da und mein Mann ist beim Arbeiten und so, ne? Also so, das war wirklich das, was mir das Herz regelmäßig gebrochen hat hier im Mai. Und was ich halt auch feier am Mai ist, dass ich so das Gefühl habe, ich habe jetzt wirklich so, da ist jetzt wirklich so ein Knoten geplatzt, ne, der seit Februar einfach da war. Und ich habe neue Erkenntnisse über mich, über mein Leben, erhalten. Das finde ich cool und möchte ich jetzt integrieren. Und ich habe so das Gefühl, diese Traurigkeit, dieses Schwere, dieses Dunkle, das sich so durch die letzten Monate bei mir gezogen hat, das ist over. Das ist vorbei. Und passend dazu habe ich mir eine neue Folge überlegt für Sonntag. Da möchte ich mit euch über Kindheits-Highlights sprechen, die wir mit unseren eigenen Kindern unbedingt nochmal erleben möchten. Und vielleicht auch so, ne, immer wieder euch da Tipps geben oder euch ermutigen, das auch mit eurem besonderen Kind auszuprobieren. Also auch wenn ihr vielleicht sagt, boah ey, ich habe das als Kind geliebt, dass wir was auch immer gemacht haben, aber mit meinem Kind jetzt sehe ich es voll schwierig, dass wir da auch gucken, hey, wie könnte das trotzdem klappen und da nochmal schauen, dass wir diese eigenen Highlights aus unserer Kindheit wieder auferleben lassen, gerade jetzt, wo es warm wird, wo der Sommer vor der Tür steht. Ich denke an Übernachtungen unter freiem Himmel, Essen, bis man Bauchweh bekommt auf dem Erdbeerfeld, campen gehen. Ja, oder, oh Gott, ich hab einige Kindheits-Highlights, wo ich denke, oh, das würde ich so gerne mit meinen eigenen Kindern machen, dass wir in dieser Folge nächsten Sonntag mal so ein bisschen sammeln. Was habt ihr für Highlights aus eurer Kindheit, wo ihr sagt, boah, das würde ich so gerne mit meinen Kindern machen? Oder auch als Tipps für andere Familien. Einfach coole Aktivitäten, coole Aktionen, die wirklich so im Gedächtnis bleiben, die Erinnerungen schaffen für uns und für unsere Kindheit und die Verbindung schaffen, die diese Connection wiederherstellen, die man halt bekommt, wenn man so epische Momente zusammen teilt. Schickt mir eure Ideen dazu super, super gerne auf das Hi Baby Handy. Die Handynummer steht in den Shownotes. Oder per Instagram als private Nachricht, geht auch immer gerne. Isa_whoelse heiße ich auf Instagram. Ihr könnt der neuen Hi Baby Community beitreten. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Das ist eine Community zum Austausch für euch Eltern untereinander. Und ich feiere es extrem, wie gut ihr diese Gruppe annehmt und wie ihr die auch selbst hier befüllt. Es sind täglich über 100 neue Nachrichten in dieser Gruppe. Ist richtig schön. Ich freue mich so, weil ich halt auch noch weiß, wie wichtig für mich der Austausch mit einer Community war, die mich versteht, als ich die Diagnose unseres Sohnes bekommen habe. Also da haben wir auch Untergruppen mit Autismus, ADHS, nonverbal. Genau, ich füge da auch immer wieder noch eine neue Gruppe dazu. Hochbegabung will ich jetzt noch hinzufügen, war noch gewünscht. Ich habe auch noch einen Link in den Shownotes für eine Spendenaktion, die ich ins Leben gerufen habe, für Kinder in Gaza. Hier nochmal harter Themencut, Polarität des Lebens. Während ich hier so locker flockig daherrede, geht es den Kindern in Gaza absolut überhaupt gar nicht gut und es fehlt am Minimum, um zu überleben. Und ich habe über UNICEF eine Spendenaktion erstellt. Also das ist dann von UNICEF alles komplett seriös und geht aber explizit in den Nothilfe für Kinder in Gaza-Topf rein. Wenn ihr da Lust habt, wirklich Leute, jeder Cent, jeder Euro wird dort dringend benötigt. Spendet was da rein. Wenn ihr bald Geburtstag habt, wünscht euch vielleicht anstelle von Geschenken, dass die Leute für Gaza spenden oder für Kinderrechte weltweit oder für irgendwas. Da könnt ihr auch bei UNICEF super easy selbst eine Spendenaktion erstellen. Da freue ich mich total, wenn ihr euch da beteiligt oder auch wenn ihr den Link teilt zur Spendenaktion, wenn ihr denkt, da habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, da würde das gut reinpassen. Super gerne. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.